Jesus fragt und spricht: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige aber sagen, du seist Elia. Andere aber sagen, er sei einer der alten Propheten, bloß auferstanden. Jesus aber sprach zu ihnen: Was sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus: Du bist der Logos, der dem Vater als seine Vernunft innewohnt und daraufhin durch in die Tat umgesetzten Willen in Anbetracht der unterschiedlichen Wirkungsweisen, durch die Gott mit seiner Schöpfung verbunden ist, erzeugt wurde, jedoch nur gegründet auf der Tatsache, dass die Heilige Schrift von einem Vater, einem Sohn und einem Heiligen Geist spricht, wo jedes Glied der Dreieinigkeit jedem gleichgestellt ist, mit lediglich einer ökonomischen Unterordnung innerhalb Gottes, die jedoch zu keiner Teilung führt, was die Substanz nicht mehr einheitlich ließe. Und Jesus fragte: Wie bitte? So kann es uns manchmal gehen, wenn wir von Gott reden, dass andere Menschen sagen: Wie bitte? Trini, was? Und wenn es euch bei diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, ebenso geht und ihr sagt: Wie bitte? Dann seid gespannt auf das Thema: Trini, was? Von Gott reden. Ralf hat es schon angedeutet, die Trinität Gottes, die Dreieinigkeit Gottes kann uns manchmal im Glauben ganz schön in Verlegenheit bringen. Zum Beispiel, zu wem bete ich jetzt eigentlich? Ihr habt schon eure Antworten teilweise mitgeteilt. Vielen Dank dafür, für die Offenheit. Aber gibt es eigentlich eine bestimmte Aufteilung, wer für was zuständig ist? Bete ich das Dankgebet für die Schöpfung jetzt am besten zum Vater oder kann ich auch Jesus für die bunten Blumen danken? Bitte ich beim Sohn um Vergebung oder vergibt der Vater auch ein bisschen? Und wenn es um persönliche Lebensführung geht, ist dann eigentlich der Heilige Geist meine richtige Adresse? Und genau wie das zu Gott reden, ist auch das von Gott reden mit der Trinität nicht immer einfach. Denn die Trinität ist nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eben schwer zu erklären. Und wie der Witz zu Beginn gezeigt hat, fehlen einem manchmal die Worte, die es verständlich machen für andere Menschen. Und Menschen haben versucht, Beispiele, Analogien zu finden, die uns die Trinität vereinfachen. Wir haben gerade schon Bilder gesehen und ich möchte euch zwei Beispiele, zwei Analogien vorstellen und sie natürlich mit ihrer Stärke zeigen, aber auch mit ihrer Schwäche, weil uns Beispiele, Analogien immer in eine bestimmte Richtung lenken, was unser Denken und somit vielleicht auch unseren Glauben angeht. Und das erste nenne ich die mathematische Trinität. Trinität ganz einfach. 1 plus 1 plus 1 ergibt 1. Hört sich eigentlich ganz einfach an, oder? Das können sogar Grundschulkinder schon rechnen. Bloß bei ihnen kommt vielleicht 3 raus, wenn sie richtig gerechnet haben. 1 plus 1 plus 1 ergibt 1. Das wäre doch eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und dieses Beispiel ist sehr einprägsam, sehr einfach zu verstehen und hat darin eben auch seine Stärke. Man kann es sich super schnell merken. Doch die Schwäche ist eben auch seine Einfachheit, weil nämlich die Gottheit der einzelnen Personen vernachlässigt wird. Eigentlich könnte man es so ausdrücken: 1 gleich 1 plus 1 gleich 1 plus 1 gleich 1 gibt 1. Denn jede göttliche Person der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist ja auch ein Gott in sich. Und das kommt in diesem Beispiel eben nicht so stark zum Ausdruck. Das zweite Beispiel ist die Wasseranalogie. Ich bin mir sicher, dass diese Analogie schon viele von euch mal gesehen haben. Wenn man auf YouTube Trinität und Kinder eingibt, kommt das als erstes Beispiel in einem Video. Und diese Analogie spielt mit den Aggregatzuständen von Wasser. Demnach hatte und hat Gott eben auch solche Zustände. Zum Beispiel Jesus, als er auf der Erde lebte, war fest, und dann hat Gott durch die Sendung seines Geistes seinen Aggregatzustand in gasförmig geändert, nämlich durch die Sendung seines Geistes. Und diese Analogie, dass Gott fest, flüssig und gasförmig ist, ist ebenfalls ein bisschen irreführend beziehungsweise nicht sogar falsch. Weil, ich führe das erste Fremdwort ein, es kommen noch ein paar mehr, dieses Beispiel lehrt den Modalismus. Was besagt der Modalismus? Er besagt, dass Gott sich jeweils immer in nur einer Form offenbart. Also Gott offenbart sich entweder als Vater, als Sohn und der Heilige Geist. Und das ist nicht der Fall. Gott offenbart sich nicht als eine Person. Demnach, wenn man diese Analogie richtig stellen würde, ist Gott nämlich fest, flüssig und gasförmig gleichzeitig. Und wenn man so will, war Jesus eben halt 80% fest, 10% flüssig und 10% gasförmig. Aber eben, er war alles drei und nicht nur eins. Und ihr seht, Analogien zu finden, Beispiele zu finden von der Trinität ist nicht einfach. Und die Bibel berichtet uns selbst gar nicht so viel, was die Trinität selbst angeht. Ich habe noch mal in einem schlauen Systematikbuch nachgeschlagen, 4 Stellen, die uns so ein bisschen die Trinität erläutern. Das, was Ralf vorhin vorgelesen hat, 2. Korinther 13, der heute übrigens auch der Predigttext ist, ist einer davon, und Matthäus 28 ist ein zweiter davon. Das heißt, wir haben gar nicht so eine breite Schriftgrundlage, bei der die Bibel uns sagt, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vielmehr haben wir ein ganz anderes Zeugnis von der Bibel, wo die Bibel uns von den Wirkungsweisen, also von dem, was Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist tut, da haben wir richtig viel zu berichten und zu lesen. Aber eben von diesem Zusammenspiel, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eben nicht so viel. Und ich lese uns nochmal den Eingangstext aus 2. Korinther 13. Aus der Basisbibel. Schließlich, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch innerlich festigen. Nehmt euch meine Ermahnung zu Herzen. Seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott, der Liebe und Frieden schenkt, mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Heiligen lassen euch grüßen. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt, und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Das sind die abschließenden Worte vom 2. Korintherbrief. Lasst euch ermahnen zu Frieden und Einigkeit. Trinität ist oft ein Streitpunkt, weil es dort viele Ansichten und Meinungen gibt. Und dieser Text mahnt uns zur Einheit, trotz unserer unterschiedlichen Vorstellungen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Und wir Menschen haben dort immer nur eine kleine Ahnung davon und können dort immer so ein bisschen mit einem kleinen Piekser im Dunkeln rumstochen und bekommen dort Erkenntnisse. Und deswegen die Mahnung zur Einheit und zum Frieden. Und dann redet der Text zum Abschluss eben von Gott Vater, der Liebe schenkt, von dem Sohn, der Gnade gewährt, und von dem Geist, der Gemeinschaft bewirkt. Jeder von ihnen hat eine klare Aufgabe. Ich komme zu 2 weiteren Fremdwörtern. Die Trinität Gottes wird in der Theologie in die immanente und ökonomische Trinität unterschieden. Und das sind eigentlich Worte, mit denen man vielleicht besonders die Kinder eigentlich nichts anfangen kann. Das sind solche schwierigen Wörter, Das muss man einfacher erklären. Und deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Die immanente Trinität beschreibt Gottes Wesen in sich. Also wie er zu sich selbst Beziehung hat. Das konnten wir vorhin in Ralfs Bild etwas sehen. Der Vater ist nicht Sohn und so. Da werden schon kleine Beziehungsanzeigen gemacht, wer nicht ist. Und damit beschäftigt sich die immanente Trinität. Sie beschreibt also, wer der ewige Gott ist, der vor und nach der Welt schon war und schon immer gewesen ist. Deshalb könnte man die immanente Trinität auch die unsichtbare Trinität nennen, weil sie Gott so beschreibt, wie wir ihn nicht sehen können, nämlich als unsichtbares göttliches Wesen. Und sie ist auf jeden Fall übelst Weltraum. Die ökonomische Trinität hingegen beschreibt Gottes Wirken in der Welt. Also das, was wir Menschen von Gott erkennen und erleben können. Und ich habe euch hier mal das Bild nochmal von der ökonomischen Trinität mitgebracht. Sie beschreibt die einzelnen Werke der drei göttlichen Personen. Die ökonomische Trinität ist, könnte man daher auch die sichtbare Trinität nennen. Und von den Werken der drei göttlichen Personen spricht eben auch unser Predigttext. Liebe, Gnade und Gemeinschaft. Und von diesen Werken spricht eben auch der Rest der Bibel und das sehr viel. Und um diese sichtbare Trinität soll es jetzt gehen. Sie zeigt uns nämlich, welche Werke Gott nicht nur in der Welt vollbringt, sondern auch bei uns ganz persönlich im Leben. Die Schöpfung ist das Werk des Vaters, die Erlösung das Werk des Sohnes und die Heiligung das Werk des Geistes. Dass die drei Personen jeweils ein bestimmtes Werk haben, bedeutet aber nicht, dass die anderen beiden Personen keinen Anteil daran haben. Wieder neues Fremdwort: Die Werke werden approiert. Das heißt, sie werden den Personen gegenseitig zugeschrieben. Der Vater hat Anteil an der Erlösung, der Heilige Geist hat auch Anteil an der Schöpfung. Kein Werk steht für sich allein mit einer göttlichen Person. Und was diese Werke für dein und mein Leben bedeuten und wie wir dann von Gott, von der Trinität reden können, darum soll es jetzt gehen. Vor einiger Zeit habe ich den heute größtenteils abwesenden Teens in Kompass eine Aufgabe gestellt. Sie sollten aufschreiben, was der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für sie persönlich bedeutet. Das sollten sie in ihrer eigenen Sprache und in ihren eigenen Bildern tun. Und diese Antworten werdet ihr nachher Stück für Stück hören. Schon mal als kleine Ankündigung. Erstens die Schöpfung. Die Schöpfung, die Welt, in der wir leben, die Pflanzen und Tiere, mit denen wir leben und letztlich auch die Menschen, also wir selbst, ist das Werk des Vaters. Die Schöpfung wird in der Bibel an unzähligen Stellen beschrieben. Ich habe euch keine Liste davon mitgebracht, weil die wäre zu lang. Diese Stellen, ja, sind unzählig. Die Psalmen, sei es der Schöpfungsbericht, alles Mögliche. Deshalb möchte ich euch heute Bibelstellen zeigen, die die Schöpfung von Sohn und Geist beschreiben. Als erstes habe ich euch mitgebracht Epheser 2, 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dieser Vers aus Epheser spricht davon, dass wir geschaffen sind in Christus. Und dort ist schon eine Anzeige daran, dass Jesus schon vor der Erschaffung der Welt bei Gott war, dass dieser Gott schon in sich Gemeinschaft hatte, bevor die Welt entstanden ist und wir somit auch in Christus geschaffen sind. Der zweite Vers, den kennen sicherlich alle. Somit beginnt die Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, der Geist war auch bei der Schöpfung mit dabei. Und nur noch mal ein anderes Beispiel. Gott sagt, als er den Menschen schafft, lasst uns Menschen machen. Nicht lass mich Menschen machen, mich der Vater, der für die Schöpfung zuständig ist, sondern lasst uns Menschen machen. Gott Vater ist also bei der Schöpfung nicht allein. Jesus und der Heilige Geist bewirken die Schöpfung mit. Und Schöpfung ist deshalb auch immer Neuschöpfung. Neuschöpfung in unserem persönlichen Leben. Wir werden neu geschaffen. Und du wirst auch immer neu geschaffen vom dreieinen Gott. Der Vater ist dein Schöpfer und erneuert dich immer wieder mit seiner kreativen und lebensspendenden Kraft. Wer ist eigentlich Gott Vater für dich? Und was bedeutet Schöpfung für dich? Jetzt möchte ich euch die ersten zwei Antworten von den Teens vorlesen. Der Vater ist für mich der Ehrenmann, der Jesus in seine Hut gedroppt hat. Das ist eine Antwort, wer der Vater sein kann. Gott Vater ist für mich mein Home, wo ich chillen kann. Das ist eine zweite Antwort. Vielleicht inspiriert euch das, eure eigene Antwort zu finden.
Kannst du mal das übersetzen, die erste Antwort?
Ja, das kann ich übersetzen. Ehrenmann ist das Jugendwort des Jahres 2018 und man kann es aus dem Englischen mit Gentleman übersetzen, also ein sehr zuvorkommender Mann, der sehr vornehm ist und genau. Und der Jesus in seine Hut gedroppt hat. Hut ist auch englischer Slang und bedeutet eigentlich so die Nachbarschaft. Und dadurch, dass eben Gott die Welt geschaffen hat, ist die Hut, also die ganze Welt, Jesu Nachbarschaft. Und droppen ist eigentlich aus dem Gamer-Slang, wenn man zum Beispiel ein Monster oder irgendwie einen besonderen Gegner besiegt, dann lässt der Waffen fallen und besondere Gegenstände und er droppt sie auf den Boden. Genau, und der Vater hat Jesus in seinen Hut gedroppt. Ja, also der Vater, der Ehrenmann, der super nette Herr, hat Jesus seinen Sohn in die Welt, also seine Nachbarschaft, fallen gelassen. Genau. Also wenn ich die anderen auch noch erklären muss, dann komme ich vielleicht in Erklärungsnot, ich weiß es nicht. Genau. Aber vielleicht, Gertraud, hat dich das jetzt beflügelt, deine eigenen Sätze zu formulieren, wer der Vater für dich ist und was Schöpfung für dich bedeutet. Ich komme zum zweiten Punkt, Erlösung. Die Erlösung, die Vergebung der Sünden, der Tod am Kreuz, ein freier Weg zu Gott, unermessliche Gnade, der Zuspruch des Heils, das ist das Werk des Sohnes. Das feiern wir auch immer wieder im Kirchenjahr. Wir feiern Ostern, wir feiern andere Sachen. Und die Frage nach der Erlösung bewegt die Menschen natürlich und die Bibel gibt ihnen Antwort drauf. Jesus ist für dich gestorben. Jesus vergibt dir deine Sünden und Jesus ermöglicht dir ein neues Leben mit Gott. Aber, das Kreuzesgeschehen ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, aber war da nicht vielleicht auch irgendwie doch ein bisschen der Vater dabei oder der Heilige Geist? Wir schauen mal in die Bibelstellen. Dort sieht es schon ein bisschen dünner aus, aber ich glaube, man kann doch Bibelstellen finden, die uns zeigen, dass Jesus am Kreuz nicht allein war. Zum Beispiel durch seine Worte am Kreuz. Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er spricht zu seinem Vater, zum göttlichen Vater. Dort ist schon Kommunikation. Und auch meinen Geist, also je nachdem, das ist ein bisschen Interpretationssache, auch den göttlichen Geist. Eine andere Stelle, die nochmal betont, wie der Geist dabei ist. Johannes 15, 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Das heißt, in diesem ganzen Kreuzesgeschehen ist schon der Heilige Geist fest eingeplant. Er kommt auf die Erde als dritter Teil oder als dritte Person der Trinität. Jesus schenkt Erlösung. Der Vater und der Geist haben Anteil daran. Erlösung ist also auch das Wirken des dreieinen Gottes. Du bist erlöst. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist ein neuer Mensch. Und als neuer Mensch lebst du mit Gott. Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet Erlösung für dich? Ich möchte euch wieder zwei Antworten von unseren Teens vorlesen. Jesus ist die Antwort auf was ist das für ein Leib? Und Jesus war nach 3 Tagen wieder 24/7 online. 24/7 bedeutet die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also immer. Und online bedeutet so in diesem Kontext verfügbar sein, für uns da sein. Ja, vielleicht regt euch das weiterhin an, darüber nachzudenken. Wer ist Jesus für euch? Was bedeutet Erlösung für euch, das Werk Jesu? Drittens, Heiligung. Die Heiligung, der Wille nach Gottes Wort zu leben, die Änderung des Lebensstils, das Aufhören von alten Gewohnheiten, das ist das Werk des Geistes. Die Heiligung ist die, ich nenne es mal, die natürliche Bewegung eines Menschen, der Gott gefunden hat. Es zieht ihn zu Gott hin. Der Heilige Geist schenkt Gemeinschaft, davon spricht auch der Predigttext, zwischen den Menschen und Gott, aber auch unter den Menschen. Die Heiligung geschieht durch den Geist, an dem aber auch Vater und Sohn Anteil haben. Ich lese euch Lukas 11, 27. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das heißt, der Vater gibt seinen Geist und hat somit auch an dem Werk des Heiligen Geistes Anteil, weil er ihn gibt. Und aus 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dort auch wieder ein Hinweis, Jesus, der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Auch hier ist wieder ein göttliches Zusammenspiel. Der Geist Gottes heiligt dich, er stärkt dich. Tag für Tag, sodass du dein Leben für Gott leben kannst. Er ist der Tröster, Ermutiger und Ermahner. Er ist die Verbindung zu Gott. Also, wer ist der Heilige Geist für dich? Was bedeutet Heiligung für dich? Ich möchte euch wieder 2 Antworten der Teens vorlesen. Der Heilige Geist ist sein Hotspot. Und der Heilige Geist ist die Inspo des Lebens. Ich glaube, das Erste ist ein bisschen verständlicher. Hotspot kann WD wahrscheinlich am besten erklären, aber ich versuche es mal mit meinen Worten. Hotspot ist ein Gerät aus der Netzwerktechnik, was ermöglicht, dass andere Geräte Zugänge zum Internet haben. Das heißt, euer Handy kann höchstwahrscheinlich auch zum Hotspot werden und anderen den Weg zum Internet ermöglichen. Und so einer ist der Heilige Geist auch. Das heißt, der Heilige Geist in euch kann anderen die Verbindung zu Gott ermöglichen. Er ist ein Hotspot. Und Inspo ist einfach eine Abkürzung für Inspiration und das wird oft auf Instagram benutzt, weil man da nicht so viel schreiben muss. Ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Wenn wir von der Trinivas reden, so reden wir von einem Gott mit drei Personen. Wir reden von einem Gott der Schöpfung, wir reden von einem Gott der Erlösung und einem Gott der Heiligung, die alle in einem Gott vereint sind. Und dieser Gott ist ein Beziehungswesen. Der Vater liebt den Sohn und den Geist, der Sohn den Vater und den Geist und der Geist ist das Band der Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und weil Gott Beziehung mit sich selbst hat, ist sein Wesen Liebe. Und dieser dreieinige Gott liebt auch uns. Und wenn wir deshalb von der Trinivas reden, dann können wir ihm für seine Werke danken und ihn um seine Werke in der Welt auch bitten. Wir danken dem Vater für die Schöpfung. Wir bitten Jesus um die Errettung von manchen Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Und wir bitten den Heiligen Geist um unser eigenes Leben. Wir tun das aber in dem Wissen, dass die beiden anderen Personen immer dabei sind, dass sie an allem, worum wir bitten, worüber wir danken, Anteil haben an dem Werk dieser göttlichen Person. Wir können genauso gut Jesus danken, dass er bei der Schöpfung dabei war, dem Heiligen Geist, dass er schon von Anfang an über dem Wasser geschwebt hat und so weiter. Und diese Werke bedingen sich sogar auch. Sie sind miteinander verbunden. Somit als Beispiel bedingt eine Neuschöpfung im Menschen, dass ein Mensch neu wird von innen heraus, bedingt die Erlösung. Denn ein erlöster Mensch, der wird neu geschaffen durch die lebensspendende Kraft des Vaters. Und danach, aus dieser Neuschöpfung, resultiert die Heiligung, dass dieser Mensch ein gottgefälliges Leben leben möchte. Und letztlich, wenn wir von der Trinivas vor anderen reden, dann reden wir von einem Gott, der mehr ist als nur ein Wort, der mehr ist als Trinivas, der mehr ist als Trinität, Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, wie man es auch immer nennen möchte. Unser Gott ist mehr als dieses eine Wort und lässt sich nicht darauf reduzieren. Deshalb lasst uns lieber von dem reden, was von Gott erlebbar und sichtbar ist, weil wir Menschen seine Werke an uns und in der Welt erkennen können. Und ja, manchmal ist es, glaube ich, wirklich der beste Weg, dass wir anderen erklären, wer der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für uns ganz persönlich sind, was sie für uns bedeuten. Und das können wir am besten in unserer eigenen Sprache mit unseren eigenen Bildern, so wie es die Teens in Kompass getan haben. Denn die eigene Sprache und die eigenen Bilder, die haben wir schon mal durchdacht. Die sind uns hierdurch und hierdurch gegangen und deswegen können wir sie gut erklären. Und das merken andere Menschen. Und ich lade euch ein, in der kommenden Anbetungszeit genau das zu tun. Macht euch Gedanken, wer der Vater, der Sohn und der Heilige Geist für euch persönlich ist. Welche Bilder kommen euch in den Kopf? Und in welchen Momenten habt ihr Schöpfung, Erlösung und Heiligung erlebt? Wie steht ihr in Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist? Es gibt sicherlich Lebensphasen, so wie Ralf das vorhin gesagt hat, in der wir vielleicht mal mehr zu Jesus eine Beziehung haben, in der wir mal mehr zum Heiligen Geist eine Beziehung haben oder zum Vater. Aber dennoch ist es ein und derselbe Gott. Hier vorne liegen ein paar Zettel und Stifte für diejenigen, die das nicht gerade dabei haben und gerne was aufschreiben möchten. Und ansonsten, Trini, was von Gott reden. Dafür wünsche ich euch, dass Gott euch die richtigen Worte gibt, wenn euch Menschen danach fragen, dass ihr Zeugnis davon geben könnt, wie ihr den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist persönlich erlebt habt, wie ihr ihre Werke erlebt habt und dass ihr euch auch Zeugnis davon geben könnt, dass dieser Gott trotz dieser drei Personen ein Gott ist, an den wir glauben. Amen.